Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Hermann Gröhe, stellvertretender Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, aber auch der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und der Einsatz zum Thema Menschenrechte, der prägt mein politisches Engagement seit den Zeiten in der Jungen Union.
Lieber Herr Gröhe, herzlich willkommen zum Live-Podcast des Podcasts Menschenrechte nachgefragt, der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung. Schön, dass Sie da sind. 35 Jahre Mauerfall. Das war ein großes Thema. Und wenn man sich auf den Podcast vorbereitet, dann bekommt man schnell mit, dass 1989 für Sie auch ein wichtiges Jahr war, schon vor dem Mauerfall. Sie sind nämlich seitdem Vorsitzender der Jungen Union für 5 Jahre geworden, bis 1994, bis Sie dann 94 in den Deutschen Bundestag gewählt wurden, und dem Sie jetzt seit 30 Jahren angehören. Als junger Christdemokrat, was hatten Sie für ein Bild von der DDR, bevor die Mauer gefallen ist? Waren Sie schon mal da gewesen beispielsweise?
Ja klar, und ich wäre nicht in der Jungen Union gelandet, wenn mich nicht auch sehr geprägt hätte, dass meine Eltern 1958 aus der DDR, damals aus Leipzig, mein Vater wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni, meine Mutter Studentin, beschlossen hätten, sie wollen über Berlin in den Westen fliehen, mit dem Ziel, in Freiheit eine Familie gründen zu können. Also der Umstand, dass ich selber wusste, du hast dir nie einen Kopf machen müssen, ob du dich in der Schule, in der Schülervertretung, in der evangelischen Jugend oder wo auch immer engagierst, und gleichzeitig das Wissen, dass das seinen Cousinen und Cousins in Sachsen anders geht, der war immer präsent. Wir durften, wenn Sie fragen, ob ich die DDR kannte, die Vormauerbau-Republikflüchtlinge, wie das hieß, wurden 69 amnestiert. Das heißt, meine Mutter konnte zum Beispiel gefahrlos mit uns als Kindern ihre Schwester, ihre Mutter besuchen, und das hieß seit 1970 bis zum Fall der Mauer jedes Jahr auch Verwandte im Vogtland, in Leipzig, in Dresden besuchen und all die Erfahrungen, die dann zusammengehören, also im damaligen, wie man das nannte, Interzonenzug zu erleben, wenn dann an der Grenze freundliche Herren mit Waffen und Schäferhunden in den Zug steigen und gucken, was so noch mitgenommen wird. Ich werde nicht vergessen, schon als kleines Kind erlebt zu haben. Meine Großmutter war schwer asthmakrank. Ich sehe mich noch meiner Mutter zugucken, wie Medikamente in den Weihnachtspäckchen versteckt wurden. Ja, und weil es einfach wichtig war, die Großmutter mit der Medizin zu versorgen und anderes mehr. Also insofern war der Alltag der Verwandtschaft in der DDR präsent. Ja klar, auch das Erleben, wir können euch besuchen, aber ihr uns nicht. Mein Bruder hat 1988 geheiratet, da war nicht dran zu denken, dass die Verwandtschaft kommt. Ich habe 1991 geheiratet, das war das erste gesamtdeutsche Familienfest größerer Art. Dann hat eben all das, was ich auch erleben durfte. Ich habe am 10. November abends am Brandenburger Tor auf der Mauer gestanden und. Das hatte eben neben dem schon dem Gefühl, du erlebst ein politisches Jahrhundertereignis, auch das Gefühl, du erlebst etwas, was ganz viel mit deiner eigenen Familie zu tun hat.
Sie waren ein Mauerspecht und Sie haben auch auf Ihrer Homepage ein Mauerspecht-Foto abgedruckt, was sehr eindrucksvoll ist. Haben Sie vor dem 9. November ernsthaft daran geglaubt, dass es selbst unter Kanzler Helmut Kohl nach der Wende möglich sein würde, die deutsche Einheit auf diese Art und Weise und in dieser Kürze der Zeit, war ja 7 Jahre erst an der Regierung, dass es zu dieser Einheit kommen könnte?
3 Bemerkungen, dabei ein Widerspruch. Also ich fand das Wichtigste, ehrlich gesagt, die Hoffnung auf die Einheit wachzuhalten. Die Junge Union, das war ein Grund, warum ich gerne dort mitgemacht habe. Die hat an bestimmten Ereignissen, 17. Juni, aber auch der Tag des Mauerbaus, in Berlin demonstriert, Menschenrechte für alle Deutschen, die Mauer muss weg. Dann zogst du mit so einem kleinen Häuflein junger Christdemokraten am Kudamm entlang. Leute guckten kurz von der Torte aufwärts, hielten dich im besten Fall für ewig gestrig verwirrt, aber eigentlich nicht für auf der Höhe der Zeit. Und dann zogst du weiter und du wusstest ja nicht, ja, es ging um die Hoffnung aufrechterhalten. Ich muss sagen, ich habe sehr in Erinnerung, weil das eine Art war, wie kein deutscher Politiker, übrigens auch keiner der westdeutschen CDU, sprach, wie wir einmal eine Veranstaltung hatten, da sprach der amerikanische Botschafter Richard Byrd, der an der Glienicker Brücke einen Agentenaustausch gemacht hat und sagte, wenn man weiß, wofür diese Mauer steht, dann weiß man, diese Mauer wird fallen. Also der westdeutsche Sprachgebrauch war, wir müssen sie durchlässiger machen, wir müssen das Trennende nehmen. Und da steht ein amerikanischer Botschafter, uns fast etwas befremden und sagt, diese Mauer wird fallen. Habe ich darauf gehofft? Ja. Hat es mich befremdet, dass Klassenkameraden von mir den Landstrich, in dem meine Oma wohnte, für Ausland hielte? Ja. Habe ich damit gerechnet, dass die Mauer fällt? Nein. Jetzt der kurze Widerspruch von meinem Freund Rainer Eppelmann, weiß ich. Seid ihr die Fans vom Egon Krenz, wenn man über Wände spricht?
Ich meinte also Helmut Kohls Wände.
Ja, gut. Also jedenfalls hat er aber Wert drauf gelegt, es war eine friedliche Revolution. Und da wir Deutschen nicht so arg viel Erfahrung mit erfolgreichen und friedlichen Revolutionen war, muss man das erwähnen, damit man dann auch einsortiert all unseren Stolz darauf, dass der Staatsmann Helmut Kohl den Zipfel der Geschichte ergriffen hat und darin staatsmännische Größe gezeigt hat, wäre undenkbar gewesen, ohne das allmähliche Fenster öffnen durch Gorbatschow und vor allen Dingen der mutigen Menschen in der DDR. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, gerade wenn man selber aus Westdeutschland kommt, schon noch zu wissen, die Freiheit ist in Westdeutschland geschenkt, in den neuen Ländern erkämpft worden, und das ist ein Stück deutscher Freiheitsgeschichte, dass wir nicht allzu schnell unter die Erfolgsgeschichte Westdeutschlands fliegen sollten.
Sie haben den 17. Juni 1953 angesprochen. Der wurde ja auch bis 1990 gefeiert im Westen der Republik. Man hat aber schon 10 Jahre später den Eindruck gehabt, dass selbst Studierende nicht mehr mit dem Datum irgendwas anfangen können. Glauben Sie, dass es ein Fehler ist in Deutschland, dass wir so diesen Widerstand, den es ja auch von Tag 1 in der sowjetischen Besatzungszone, danach in der DDR gegen das Regime gab, dass wir das eigentlich nicht wirklich zum Thema gemacht haben und heute auch immer noch nicht so zum Thema machen, wie wir es vielleicht machen sollten?
Ja, eindeutig. Also wir sollten es mehr. Ich habe ja eben gesagt, ein Stück deutscher Freiheitsgeschichte. Es gibt zu Recht Dinge in der deutschen Geschichte, für die ich mich schäme, ohne persönlich Verantwortung zu tragen. Und deswegen können wir uns auch als Deutsche insgesamt stolz und dankbar an diesen Moment der Geschichte einer erfolgreichen friedlichen Revolution erinnern. Das geschieht zu wenig. Ich weiß von den Gesprächen mit meinen Eltern, dass 1953, mein Vater hat das miterlebt, aber ich weiß, dass er auch oft sprach über die Niederschlagung des Ungarnaufstandes. Und dieses Gefühl, dass diese Blockteilung es dem Westen unmöglich gemacht hat, den Menschen in Ungarn zu helfen, das saß tief als Frusterfahrung, was die Veränderungsfähigkeiten angeht. Und wenn meine Eltern sich 58 gesagt haben, und meine Mutter war erst 21 am Anfang des Studiums, da denkst du, vielleicht wartest du noch ein bisschen, du lässt ja Familie zurück. Es war auch die Erfahrung des gar nicht so lange zurückliegenden Niederschlagen des Ungarnaufstandes, die eigentlich eine Resignation hinterlassen hat, nach dem Motto, hier ist keine Veränderung mehr drin, denn wenn wir mutig sind, kann uns niemand helfen. Und das sollten wir nicht vergessen. Und was mich ehrlich gesagt, wenn ich das noch sagen darf, empört hat, also Desinteresse im Westen ist schon schlimm genug. Ich bin ein überzeugter evangelischer Christ, engagiert in meiner evangelischen Kirche. Aber ich habe es im westdeutschen Linksprotestantismus erlebt, dass man die deutsche Teilung irgendwie ein bisschen für die gerechte Strafe für die Nazi-Barbarei gehalten hat. Und wissen Sie, wenn ich etwas für die Strafe halte, was nur andere bezahlen müssen, ist das ziemlich billig. Also in Köln zu sagen, dass der in Dresden jetzt meine Schuld abträgt oder die meiner Väter, was ist denn das für eine Interpretation? Also wenn ich selber meine eigene Unfreiheit erlebe als die Konsequenz des Fehlverhaltens der Väter und Mütter, dann mag man darüber reden. Aber sozusagen im Gestus der moralischen Überhöhung zu sagen, ja, das Unrecht, Klammer auf, unter dem ich nicht leide, Klammer zu, ist irgendwie die gerechte Strafe. Also es gab nicht nur Desinteresse, es gab auch empörende Interpretationen, die mich wirklich auf die Palme bringen, heute noch, wenn ich dran denke.
Bis in die 50er, 60er Jahre hinein hat man ja sehr, sehr genau hingeschaut, was drüben, wie man so gesagt hat, passiert. Auch an Menschenrechtsverletzungen. Dann gab es die Entspannungspolitik. Es gab den KSZE-Prozess und die Schlussakte von Helsinki. Obwohl theoretisch ja mehr Freiheit auch für Menschenrechtsorganisationen und so weiter im ehemaligen Ostblock dadurch entstehen sollte, gerade durch die Schlussakte von Helsinki, hat man doch den Eindruck, dass in den 70er, 80er Jahren kaum noch darüber gesprochen wurde, was in der DDR tatsächlich tagtäglich tagtäglich an Unrecht passiert. Und auch in Polen hat man zwar die solidarisch war natürlich wahrgenommen mit Millionen Menschen auf der Straße, aber man hat wenig wirklich auch darüber gehört, was in anderen osteuropäischen Ländern an Unrecht, Staatlichkeit und Diktatur sozusagen Alltag stattfand. Wie erklären Sie sich, dass man im Westen als Westdeutscher, dass man da eigentlich sehr, sehr wenig von erfahren hat?
Also ich weiß nicht, ob es eine Folge der Entspannungspolitik war. Vielleicht in Teilen auch. Rückschauend fällt es mir nicht schwer, die Festigkeit der Christdemokratie, Europa und transatlantisch vielleicht der eher konservativen Kräfte und auch Entspannungsprozesse beide ursächlich dann für eine positive Entwicklung zu halten. Das muss ich nicht widersprechen. Was mich ehrlich gesagt geärgert hat, ein Grund, warum ich in der Jungen Union gelandet bin und ich sage es jetzt mal bewusst so im Unionsspektrum auch da, wo ich gelandet bin, war, dass es so eine komische Arbeitsteilung auch im Westen gab. Die Konservativen reden über den Archipel Gulag und die Linken reden über Südafrika. Und ich finde, Menschenrechte sind unteilbar. Bei meiner ersten Nominierung vom Deutschen Bundestag hat Heiner Geißler gesprochen. Der ist nach Chile gefahren. Der hat sich mit den Menschen, die gegen Apartheid aufbegehrt haben, solidarisiert. Und diese Arbeitsteilung ist dann irgendwie doch zum Vehikel des Kalten Krieges im Kopf zu machen. Und deswegen war es bei Linken verpönt, irgendwie an den Stalinismus zu erinnern. Und deswegen haben sich die Konservativen zum Teil zwar der rechten Militärdiktatoren geschämt, aber sie irgendwie für die Schmuddelkinder in der eigenen Gang gehalten. Und deswegen war man da auch nicht so streng. Das fand ich nicht gut. Und die Junge Union Rheinland, als ich im Landesvorstand war, sind wir, und der Landesvorsitzende der Jungen Union war der spätere Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, sind wir nach Lusaka geflogen, haben den African National Congress getroffen. Und danach haben wir Briefe erhalten, als nächstes reist ihr wahrscheinlich zu den Terroristen der Baader-Meinhof-Bande. Also so hat man eben auch in einem Teil dann darüber geredet, dass auch Christdemokraten sagen, ja, das kann doch nicht wahr sein, dass wir ein rassistisches Regime irgendwie zwar peinlich finden, aber sie sind wenigstens gegen die Russen. Und während umgekehrt andere sagten, Archipel Gulag irgendwie blöd, aber vielleicht gelingt ja doch mal ein sozialistisches Experiment. Also diese Arbeitsteilung fand ich falsch. Der Blick gehört allen Menschen, die unter Verfolgung leiden und nicht nach politischem Gusto mehr die rechtsradikalen oder die linksradikalen Menschenschinder oder die religiös Fanatischen in den Blick nehmen.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass es Deutsche gegeben hat, die so unter dem Motto, ich liebe Deutschland so sehr, dass es auch, je mehr es gibt davon, desto schöner, dass es auch so eine westdeutsche Perspektive war. Ist in Ihrer Meinung nach in anderen westeuropäischen Ländern der Blick auf die Realitäten im Ostblock und in der DDR ein anderer gewesen? Hat man da genauer hingeguckt oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Nee, das habe ich ehrlich gesagt so nicht wahrgenommen. Es gab, also spätestens mit meiner Zeit dann als Bundesvorsitzender der Jungen Union, hatte ich auch Kontakte zu Partnerorganisationen, also bei den jungen Konservativen in Großbritannien, in anderen Ländern Europas zum Teil auch, natürlich bei den Young Republicans in den USA, gab es eine klare antikommunistische Kennung, aber ob die sozusagen schon mit Detailinteresse verbunden war. Und ich habe ehrlich gesagt auch sehr in Erinnerung unsere Treffen an dem Wochenende, wo die Währungsunion in Kraft trat. Da trafen sich die christdemokratischen konservativen Jugendorganisationen in Lissabon. Und es war ein Spanier und ich glaube der Österreicher, es war jedenfalls einige wenige, die sprachen Deutsch untereinander. Und dann kam der Chef der Young Republicans und machte so als Joke, ich sehe, es wird schlau, in Deutschland, in Europa Deutsch zu lernen. Der Blick des britischen Kollegen war nicht sehr humorvoll. Also die Vorstellung, dass da die Amerikaner, salopp gesagt, die fanden es gerade egal, wer in Europa die Nummer zwei hinter den Amerikanern ist. Also irgendwie ist das dann ja auch entspannter. Aber die Franzosen, die Engländer und andere hatten schon ein Gefühl. Da kommt auch eine Balance. Gehen die Deutschen klug damit um? Das ist mindestens so sehr eine große Leistung von Helmut Kohl wie anderes, diese Balance sozusagen neu auszutarieren, aber eben nicht wegzukippen. Also insofern, also auch das hat mich durchaus geschreckt, Wissen Sie, wenn plötzlich, und andere Länder sind da viel sensibler als wir, wenn du plötzlich den Eindruck hast, konservative Franzosen und Engländer wissen nicht, ob sie von der deutschen Einheit was halten sollen, und der spanische Sozialist Felipe González, ich habe immer scherzhaft gesagt, Helmut Kohls Lieblingssozi, deswegen hat er auch in Straßburg bei der Trauerfeier gesprochen, der war super begeistert für die deutsche Einheit. Und dann hören sie plötzlich Briten reden, ja, aber dass die Spanier auf Seiten des Deutschen Reiches sind, das war doch immer so. Ja, also das war eine Denke, wo sie wirklich einen Moment zusammenzuckten. Also da war sehr viel Vertrauensarbeit und Bearbeitung von Konflikten notwendig, die im Kalten Krieg eher eingefroren, aber nicht bearbeitet waren.
Auch 35 Jahre nach dem Fall der Mauer geht die Aufarbeitung wissenschaftlich und medial des SED-Unrechts weiter. Wir haben im Podcast auch oft darüber gesprochen, über aktuelle Studien, die dazu durchgeführt werden. In Schwerin am 3. Oktober war ja in diesem Jahr die deutschlandweite Feier zum Einheitsfest. Und da gab es ein Panel im Schweriner Schloss zum Thema Flucht über die Ostsee. Was mich sehr überrascht hat, war, dass im Panel wirklich mehrere Wortbeiträge waren, wo sich die Zuhörer meldeten, ja, sie können das verstehen, irgendwie Flucht über die Ostsee. Aber eigentlich hätte man in der DDR ja alles gehabt. Man hätte halt nur nicht nach Paris fahren können. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da auch sozusagen heute, 35 Jahre später, schon auch eine Vergesslichkeit, die nicht Ostalgie ist, wie man das vielleicht Anfang der 90er Jahre noch hatte, dass man bestimmte DDR-Produkte vermisst hat und so weiter, sondern dass es heute wirklich eine Vergesslichkeit gibt, was tatsächlich an Unrecht durch Stasi und den DDR-Unrechtsstaat insgesamt geschehen ist. Wie nehmen Sie das wahr?
Naja, bei diesen Vergleichen geht es schon immer darum, ist das die Perspektive von jemandem, der in den neuen Ländern aufgewachsen ist, vielleicht ja, als Kind, genau, oder durch Erzählungen der Eltern das Unrecht kennt, oder ob es die Arroganz eines Westdeutschen ist, nicht der westdeutsche Politiker, der die Banane hochhält und sagt, darum geht's euch doch. Also erst einmal finde ich das ein Freiheitsrecht, dass man seine Nahrungsmittel nicht von der Mangelwirtschaft einer Diktatur abhängig macht. Oder so, als sei Reisefreiheit etwas Ungeheuerliches oder Luxus. Nein, dass man nicht fragen muss, wo man hin darf, dass man nicht zu einer privilegierten Elite gehören muss, um ins kapitalistische Ausland reisen zu müssen. Das sagt doch viel mehr als die Frage, ob man täglich eine Weltreise machen möchte. Das möchte auch heute keiner und die meisten von uns können sich es einfach auch nicht leisten. Also darum geht's doch nicht. Aber diese Unterdrückungserfahrung, die tritt vielleicht dann in den Hintergrund, wenn andere Erschütterungen dich mehr befassen. Also die Verwandtschaft in der früheren DDR hat mir schon immer vor Augen geführt. Also für euch gab's diese Einschnitte, die feiern, und dann ging das Leben so weiter wie bisher. Und vielleicht habt ihr euch noch darüber aufgeregt im Rheinland, dass der Regierungssitz nach Berlin geht und dass das viel Geld kostet. Oder vielleicht hat einer gesagt, jetzt ist mal gut mit dem Soli irgendwie. Ne, keiner verstand die Details, aber jeder wusste irgendwie, dass die Frauenkirche in Dresden schicker aussieht als der Marktplatz in Gelsenkirchen. Und warum machen wir das alles? Und. Eine ziemlich arrogante Haltung, während umgekehrt eigentlich bei niemandem in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Thüringen es nach der Wiedervereinigung nicht tiefe Erfahrungen vom Zusammenbrechen betrieb, in dem man selber oder die Eltern arbeiteten, der mehrfachen Neuanfang im Beruf und gegeben hat. Und du sehnst dich nach Freiheit, wenn die Freiheit fehlt. Und du sehnst dich nach Sicherheit, wenn die Sicherheit fehlt. Ist das so ungewöhnlich? Aber umso wichtiger ist es eben auch einfach wach zu halten, dass der Preis einer vermeintlichen Sicherheit, einer vermeintlichen Stabilität eben auch ein sehr hoher, der Freiheitsbegrenzung war.
Unter Ihrem Vorsitz wurde die Junge Union ja auch geeint. Es gab ja auch dann in der ehemaligen DDR eine Junge Union, die dann mit der Westdeutschen Jungen Union sozusagen zusammengewachsen ist. Wie war das in Jahren bis 94, also gerade in den Anfangsjahren, in den wichtigsten Jahren, was das Zusammenwachsen anging? Wie war das gerade aus Ihrer Perspektive, aus der jungen christdemokratischen Perspektive, welche Aufgaben hat man sich für das Zusammenwachsen genommen? Es ist ja auch viel, viel gerade im Osten anders gewesen. War man tatsächlich auch an den Erfahrungen der jungen ehemaligen DDR-Bürger, hat man daran Anteil genommen? Hat man sich mit den Problemen auseinandergesetzt?
Ja, und vielleicht trotzdem auch nicht genug. Also ich fand es erstmal ein Riesengeschenk. Ich bin am 3. November 89 in Erlangen gewählt worden. Wir haben auf dem Deutschlandtag der Jungen Union die Sitzung unterbrochen, die Diskussion mit Helmut Kohl, sind mit ihm abends mit Kerzen in die Innenstadt von Erlangen gegeben. Das Bild des westdeutschen Bundeskanzlers mit Kerzen in der Hand, parallel zu Montagsdemos und Demonstrationen in der DDR, war abends in Tagesschau und heute präsent. Dass ich dann ein Jahr später beide Eltern haben in Leipzig beschlossen, wir gehen. Ich bin zum Vorsitzenden der Jungen Union Deutschlands für ganz Deutschland in Leipzig gewählt worden. 2 Wochen bevor der Staat wiedervereinigt wurde. Es war also noch 2 Wochen Leipzig auf Gebiet der DDR. Und das war auch persönlich enorm bewegend. Und dann aber auch das Zuhören. Also da war beispielsweise, und die ersten Anfänge, die nachher zur Jungen Union wurden, waren die christdemokratische Jugend. Und das waren junge, diskriminierungsgeprüfte Christinnen und Christen, die das wirklich als unterscheidend erlebt hatten. Wenn ich einen Kölner JU-Menschen gefragt würde, wie ist das so als Christ in Köln in der Schule, da hätte er gesagt, ja, bei uns gibt es Christen und Muslime. Das hätte er so, aber das hätte er ja nicht als ein Unterscheidungsmerkmal empfunden. Der in der jungen Gemeinde in Rostock, der hat gewusst, dass bestimmte Entscheidungen seine Berufswahl geprägt hat. Er hat vielleicht von seinen Onkeln, Tanten und seinen Eltern gehört, muss das sein mit der jungen Gemeinde? Willst du nicht auch Abitur machen wie Cousin und Cousine? Und das waren ja ganz andere Erfahrungen. Und das war auch interessant, die legten sehr großes Wert aufs C. Das war in Westdeutschland manchem so selbstverständlich, dass es schon fast wieder egal war. Gleichzeitig gab es zum Beispiel, und manchmal denkt man heute, das hat auch Nachprägung, eine große Skepsis alle Militärischen gegenüber, denn die NVA gehörte zum Unterdrückungsapparat, die Sowjetarmee war Besatzungsarmee. Also da haben wir selbstverständlich, erstens hatten viele überlegt, wie kommen sie um den Dienst, wie man sagte, in der Fahne drumrum. Bausoldat, ja, nein, was man macht man und. Das waren präsente Dinge. Und gleichzeitig haben wir mehr als einmal gehört, ja, wenn die Russen bei uns weg sind, gehen ja bei euch die Armees auch. Und wenn der Warschauer Pakt nicht mehr nötig ist, warum braucht ihr dann die NATO? Und. Also es gab auch Diskussionen, die durchaus im guten Sinne kontrovers waren, weil sie aus ganz verschiedenen Erfahrungen sich speisten.
Jetzt haben wir seit einigen Jahren die Aggression Russlands gegen die Ukraine, seit 10 Jahren mit der Besetzung der Krim und dem brutalen Angriffskrieg vor 2,5 Jahren. Glauben Sie, dass Deutschland im Osten und im Westen tatsächlich heute unterschiedlich auf Russland als Aggressor guckt, weil die Wahlergebnisse in den 5 Ländern, die früher zur DDR gehörten, die sind ja vielsagend, weil pro-russische Kräfte dort viel höhere Zustimmung bekommen, als das in den meisten westdeutschen Bundesländern der Fall ist.
Ja, da wünsche ich mir allerdings auch immer einen sehr differenzierten Blick drauf. Also der ekligste AfD-Propagandist ist leider in Nordrhein-Westfalen geboren. Jetzt tut er so, als sei der Mr. Thüringen. Also ich sag jetzt mal, also da sind ja auch westdeutsche Radikale haben da geglaubt, einen besseren Resonanzboden zu finden. Wenn sie ihn zum Teil gefunden haben, müssen wir uns fragen, was ist da schiefgelaufen? Das ist das eine, aber auch da bitte nicht die ganz schnellen Blick. Aber natürlich höre ich auch, und ich sage ganz offen, ich erlebe auch Unverständnis darüber bei meinen Kindern, wenn sie sagen, naja, also ob Schwerin, Dresden oder Potsdam, also irgendwie klingt mir das in der Staatskanzlei immer ein bisschen sehr milde. Und zwar egal, von welcher Partei die sind. Und ist das jetzt eine Gemeinsamkeit oder nicht? Also deswegen, also ich habe mal 2 Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob die zu kurz greifen. Ich glaube, in den neuen Ländern ist es auch sehr stark eine Generationenfrage. Also als wir im Bundestag mit der auf Deutsch gehaltenen Rede Putins mit einer Beschwörung des deutsch-russischen Lebens besonders enthusiastisch zugejubelt haben, hat meine Mutter mich abends angerufen, hat gesagt, sie fand das empörend. Der Mann hat bei KGB in Dresden Deutsch gelernt, für diese Deutschkenntnisse klatscht man nicht. So, meine Mutter gehörte meiner Generation an, wenn die betrunkene russische Soldaten gehört haben als junge Frauen, sind die in die Büsche gegangen. 30 Jahre später sind Menschen in Dresden aufgewachsen, denen taten die russischen Soldaten aus sehr menschlich verständlichen Gründen einfach leid. Das war eine ganz andere Perspektive plötzlich. Es war nicht der Besatzer, vor dem man Angst hatte, sondern es war irgendwie auch ein junger Mensch, der auch irgendwie ein armes Schwein war. Und deswegen, also es wundert einen schon, das gebe ich zu, dass es man so den Eindruck hat, da gibt's auch 30 Jahre danach noch so eine gewisse Linie, wobei ich davor warnen würde. Also auch das ist ja mitunter erklärbar. In Westdeutschland sind es nicht zuletzt die Älteren mit einer noch relativ lebhaft, vielleicht wenigstens von den Eltern tradierten Kriegserfahrung, denen auch das Säbelrasseln von Putin in die Haut fährt. Und bei manchem Wahlkämpfer denkt man auch, er spielt diese Gefühle jetzt an. Und auch das ist nicht gut, denn Wehrhaftigkeit beginnt im Kopf, aber den Blick darauf zu haben, dass es eine Angst gibt, das Erreichte wieder zu verlieren, der ist vielleicht dort ein bisschen größer, wo dieses Erreichte noch keineswegs so selbstverständlich und gesetzt ist.
Sie haben ja schon einige Länder angesprochen, die auch für die Außenpolitik Deutschlands seit Jahrzehnten eine große Rolle spielen, Südafrika, Chile und auch das Thema Menschenrechte aus christdemokratischer Perspektive angesprochen. Da geht es ja auch um Menschenrechtsverletzungen durch nicht demokratische Regime und unsere internationale Zusammenarbeit, aber auch unsere Entwicklungszusammenarbeit mit Staaten, die uns politisch nicht nahestehen. Im Moment haben wir Auseinandersetzungen auch mit China beispielsweise und haben ganz aktuell gehört, dass in der Uigurenregion das VW-Werk verkauft werden soll an einen chinesischen Hersteller. VW seit vielen Jahren unter Druck, weil auch uigurische Zwangsarbeiter in der Uigurenregion eingesetzt werden sollen. Die Diskussion in der Entwicklungszusammenarbeit geht ja immer darum, was ist überhaupt möglich? Müssen wir konditionieren unsere Zusammenarbeit? Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ja auch unter einem Christsozialen, unter Herrn Spranger, damals die Konditionalität in der Entwicklungszusammenarbeit zum großen Thema gemacht. Das war auch in den 90er Jahren. Wie stehen Sie heute dazu? Kann man das in einer immer stärker verbundenen Wirtschaft, kann man überhaupt so eine Konditionalität in der Entwicklungszusammenarbeit, kann man das vertreten? China als unglaublich wichtiger Wirtschaftspartner von Deutschland, haben wir da Hebel? Können wir da mit der Entwicklungspolitik überhaupt auf China zugehen?
Also die Universalität der Menschenrechte ist eine Idee, zu der sich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in weiteren Verträgen fast alle Länder bekannt haben. Und wenn das so ist, dann darf man nicht, wenn es einem nicht passt als Diktator, sagen, ja, die Idee mit der persönlichen Freiheit, das ist jetzt westlicher Kulturimperialismus. Also entweder gilt das so, dass jeder Mensch eine unveräußerliche Menschenwürde hat und das war der Grund, den Rassisten im Apartheid-Regime entgegenzutreten und zu sagen, one man, one vote. Heute würde man sicher sagen, one human being, one vote. Aber zu sagen, wir halten an dieser Idee fest, und gleichzeitig ist das immer eine Gratwanderung, prinzipientreu, aber irgendwie auch realistisch, was die eigenen Möglichkeiten ansieht und nicht sozusagen nur verbal belehrend aufzutreten. Das ist eine Gratwanderung. Weil alle Menschen gleiche Würde haben, gilt erster Satz, Nothilfe immer. Wenn es morgen ein schreckliches Erdbeben, was Gott verhüten möge, im Iran gibt, werden Menschen vom THW und andere hinfliegen und helfen. Und in Nordkorea werden Menschen helfen und das World Food Programm verteilt auch im Taliban-dominierten Afghanistan. Nothilfe immer. Krisenhilfe immer. Dann gibt es Dinge, da haben wir ein eigenes Interesse dran und auch sie sind der Menschenwürde geschuldet. Also eine der Erfolgsgeschichten moderner Zivilisation ist, dass Krankheiten gebannt werden. Kinderlähmung, ein Schrecken unserer Zeit als Kinder, gibt es heute als sozusagen, wie man sagt, wild, also ursprüngliche Polioerkrankung, ausschließlich in Afghanistan und Pakistan. Es gibt Impfstoffindizierten auch in anderen Ländern. Aber das bedeutet, natürlich wird heute mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland, mit anderen Ländern, werden Kinder in Afghanistan und in Pakistan geimpft. Wir werden doch nicht diese Kinder im Regen stehen lassen, weil sie gerade eine schreckliche Mullah-Regierung haben. Und das andere sind Partnerschaften, wo wir sagen, da geht es ums mehr als den Ärmsten, das Überleben zu sichern. Und da sagen wir nicht, Insofern ist das Wort von der Konditionalität manchmal etwas missverständlich. Wir sagen nicht, wir helfen euch nur bei der Entwicklung, wenn ihr uns entgegenkommt mit ein bisschen Rechtsstaatlichkeit, sondern wir sagen, wir glauben, dass Rechtsstaatlichkeit ein Fundament einer guten sozialen ökonomischen Entwicklung ist. Wir sehen, dass Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel in der Agenda 2063 der Afrikanischen Union selbst verankert ist und deswegen erlauben wir uns, das in unsere Partnerschaftspolitik einzubeziehen. Und dann wird's verteufelt schwer. Das muss man doch ehrlich sagen, das ist nichts für Transparente. Und meine Sorge ist im Augenblick, dass wir so pendeln zwischen, wir halten alle Schilder hoch mit großen Sprüchen und die andere Perspektive ist dann, ist mir eigentlich egal, Hauptsache irgend sowas wie Stabilität und dann können wir vielleicht sogar ein paar gute Geschäfte machen. Aber ich will mal ein Beispiel sagen, das zeigt, wie schwierig es ist. Wir waren alle entsetzt und empört über die homosexuellen feindliche Gesetzgebung in Uganda. Das ist einfach grauenvoll. Und gleichzeitig hilft dieses Land über 1 Million Flüchtlingen aus dem Sudan in ganz starker Weise. Ja, was machen sie denn jetzt? Also natürlich helfen wir Uganda bei der Bewältigung dieser Flüchtlingsherausforderung, sagen gleichzeitig aber auch, dass wir deren Strafgesetz nicht akzeptieren und, und. Aber wir würden jetzt nicht sagen, wegen dieses Gesetzes beenden wir sofort die Zusammenarbeit, weil das ein Land, sehr arm wie Uganda, allein lassen würde mit zum Beispiel einem riesen Flüchtlingsthema. Insofern, wir werden natürlich auch beobachtet in der Welt, sind das sehr beliebige Maßstäbe, welche Doppelstandards legt ihr an, euren Freunden, vermeintlichen oder richtigen Freunden, lasst ihr alles durchgehen, bei anderen spielt ihr die großen Oberlehrer, aber die Prinzipien, dass wir an der Menschenwürde, Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist der Kompass nicht nur für innerdeutsche Politik, das ist der Kompass auch für unser internationales Handeln.
Vielen Dank. Eine letzte Frage, weil Sie seit 30 Jahren jetzt Menschenrechtspolitik auch im Bundestag machen. Wir haben ja eine fruchtbare Konkurrenz, kann man vielleicht sagen, zwischen dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt ist im Bereich Menschenrechte immer für stille Diplomatie zu haben und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, da muss alles ganz transparent sein. Jeder Cent, der irgendwo hingeht an eine NGO und so weiter, dokumentiert werden. Glauben Sie, das Prinzip dieser offenen Zusammenarbeit mit Demokratieakteuren, wie das über die Entwicklungszusammenarbeit stattfindet weltweit, allein die Konrad-Adenauer-Stiftung hat 113 Auslandsbüros. Glauben Sie, dass das das vielversprechendere Prinzip ist in der aktuellen Situation, in der die Welt sich heute befindet, wo alles im Grunde in der nächsten Sekunde online auch ablesbar ist? Oder glauben Sie, dass diese stille Diplomatie, die in der Diplomatie weltweit, nicht nur im Deutschen Auswärtigen Amt, immer noch an der Tagesordnung ist, dass das auch immer noch im Bereich Menschenrechtspolitik seine Berechtigung hat?
Wenn es so einfach wäre. Also stille Diplomatie kann gut sein, leise Treterei ist falsch. Also natürlich müssen Sie, ich wünschte, der zu Tode verurteilte deutsche Iraner wäre morgen endlich in Freiheit. Und ehrlich gesagt, ich würde dann nicht sagen, jetzt will ich stundenlang vom Außenminister hören, ob irgendeiner mit einem Geldkoffer geflogen ist. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und gleichzeitig muss ich offen sagen, wenn man seine eigene Außenpolitik feministisch nennt, hätte ich von unserem Außenminister gerne mehr Klartext zur unsäglichen Druck auf den tapferen Frauen des Irans gehört. Also es gibt doch beides, es muss doch beides geben, dass wir sagen, wir fordern das ein. Also du kannst gegen die Mauer in Berlin demonstrieren und trotzdem auf diplomatischem Wege einen chilenischen Kommunisten gegen einen Archipel Gulag inhaftierten Dissidenten austauschen. Also das sehe ich nicht so. Und das andere, was die politischen Stiftungen angeht, unter der englischsprachigen Überschrift Shrinking Space, reden wir ja darüber, dass die Spielräume zivilgesellschaftlichen Engagements weltweit geringer werden. Und deswegen sind unsere politischen Stiftungen, deswegen ist diese Arbeit der Adenauer Stiftung so wichtig, dass wir sagen, dass die Menschen, die in einer kommunalen Aktivität, in einer kirchlichen Aktivität, die in einer Gewerkschaftsgründung, wo auch immer, auch unter schwierigen Bedingungen ein Stück demokratische Mitgestaltung auch einem autoritären System abtrotzen, dass die Partner haben in uns. Und das findet ja auch bei mutigen Oppositionellen statt, Belarus und anderswo dann von Nachbarländern aus und. Aber das ist sehr notwendig. Und die politischen Stiftungen der Bundesrepublik Deutschland, da beziehe ich bewusst alle ein, also die spanischen und portugiesischen Sozialdemokraten, die mithilfe der Ebert-Stiftung in Zeiten Militärdiktaturen auf der Iberischen Halbinsel gegründet wurden, genauso wie die sozialkatholischen Engagierten, die die Adenauer-Stiftung in vielen lateinamerikanischen Staaten unterstützt hat. Das bleibt notwendig, denn am Ende muss eine demokratische Entwicklung ja auch immer in den Ländern selbst eingefordert, gelebt werden. Und deswegen sind diese solidarisches Unterstützungshandeln nötig und ein langer, langer Atem. Ich glaube, wer Menschenrechtsarbeit macht, muss wissen, es gibt Frust. Ich war ein Jahr im Parlament, da beschloss der Deutsche Bundestag einstimmig einen Protest gegen die geplante Hinrichtung des nigerianischen Menschenrechtlers Kenza Raviva. Und dasselbe machte das Parlament in Paris, in London und. Ein paar Wochen später hat ihn die nigerianische Militärdiktatur hingerichtet. Das ist dann irgendwie bei aller Sattheit bei uns auch ein Schlag in den Magen, grobe. Und aber dann eben auch zu sagen, aber wir wissen auch von Fällen, ich habe für einen Pfarrer Nadakani in Iran die Patenschaft und dann schreibst du immer wieder dem Botschafter, mal kriegst du eine Antwort, mal kriegst du keine Antwort, dann wird er mal wieder aus der Haft entlassen, dann ist mal wieder Hausarrest, dann ist mal wieder entlassen. Aber ehrlich gesagt, wenn die Menschen in Unfreiheit nicht aufgeben, dann darf unsere Solidarität in Freiheit doch nicht aufgeben, dann dürfen wir doch nicht aufgeben. Also die Hartnäckigkeit der Unterdrücker, die Hartnäckigkeit müssen die in Freiheit Solidarität üben, doch auch haben, wenn die Menschen hartnäckig sind, die mutig zum Beispiel in Teheran gegen das Unrecht aufstehen.
Vielen Dank, Herr Gröhe, für das spannende Gespräch mit Ihnen beim 5. Live-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung der politischen Meinung. Vielen Dank.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.